So, guten Tag. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ein bisschen ungewohnt mit der Mikrofonanlage. Ich muss ein Stück zu hinten bleiben. Gut, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Klapproth. Wie man schon sieht, komme ich als Lehrer von der Mittelschule Johannstadt Nord in Dresden und möchte heute vorstellen die Sache Arctur 4.0. Möchte, damit die Leute, die jetzt hierher gekommen sind und gesagt haben, okay, ganz neue Version und so weiter, ein bisschen die Bremse reinnehmen gleich. Es ist also so, die Software, wir werden sie heute auch mal installieren, werden sie das Ganze auch angucken, ist im Moment noch ein bisschen im Alpha-Stadium. Es ist also bei Scott noch nicht so fertig, dass ich das auf die Schule loslassen kann. Es sei denn, ich habe Leute, die sich ein bisschen damit auskennen. Also bei mir in der Schule läuft das schon damit, ganz einfach. Ich brauche auch mal eine Spielumgebung, wo man das Ganze ausprobiert. So, ganz allgemein, was ist also Arctur? Es ist eine CD mit Linux-Software, man kann es eigentlich inzwischen schon zu einer eigenen Distribution erklären. Es basiert zwar auch immer noch weitgehend auf SUSE, allerdings alles das, was an SUSE nie gefällt, schmeißen wir raus, nehmen dafür was Ordentliches. Und so weiter. Naja, ich hasse das immer, dass man bei SUSE so sehr drauf aus ist, wenn man erst immer gestartet hat, macht das im Durchlauf, konfiguriert Dinge um, die man eigentlich überhaupt nicht wollte und so weiter. Also es ist ein bisschen leichtes Chaos. So, es ist also von vornherein so fertig konfiguriert, dass es sich als Server einer Schule, Zentralserver mit allen Aufgaben eignet. Das ist immer der Versuch, eine eierlegende Wollmilchsau zu erfinden, mit all seinen Nachteilen. Die wichtigste Aufgabe ist, er macht also diesen Proxy-Cache-Server für den Internetanschluss. Da haben wir heute früh schon mal was gehört, wie man das mit Squid macht. Das ist also eine der wichtigsten Aufgaben. Ich stelle sie hier allerdings nicht als die große Leistung raus. Er ist WWW-Server, also ein Apache drauf. Eignet sich dadurch, dass dort PHP und Perl und ähnliche Dinge drin sind, auch für Programmieraufgaben, gerade bei Gymnasien. Er ist E-Mail-Server, er ist News-Server, auch wenn das nach Reik ein bisschen kritisch ist. Er ist, und das ist auch mit das Wichtigste, Datei- und Druckserver im Netzwerk, und zwar plattformübergreifend. Das heißt also, wir haben uns von vornherein nicht darauf festgelegt, wir müssen jetzt Windows nehmen, wir müssen jetzt Linux nehmen. Das geht selbst mit AppleTalk, selbst Mac OS 10 hat mir jetzt ein netter Kollege gegeben, die Anleitung, wie verbinde ich Arctur mit Mac OS 10. Und klappt trotzdem einwandfrei. So, kurz ein Stück Geschichte, damit wir verstehen, was da eigentlich überhaupt passiert ist. Die erste Version eines Arctur ging noch Zeiten entgegen, als wir ein ODS, ein offenes deutsches Schulnetz hatten. Das war so weit offen, dass dort die Schulen per Mailverbindung miteinander verbunden waren. Von wegen Surfen. War damals noch nicht. Entstanden ist die ODS-Initiative, ich glaube 1993, also schon relativ zeitig. Klaus Füller, einer der Initiatoren, hat zusammen mit den Leuten vom CT-Magazin 96 die erste Version rausgebracht. Die war allerdings 96 noch nicht so weit, dass man die hätte ganz offiziell an die Schulen geben können. Zum Beispiel war da noch nicht mal ISDN drin. So dass also die Leute vom CT-Magazin sich dorthin gesetzt haben und im März 1997 dann in gewissen Größenordnungen die erste Version verschickt haben. Darauf folgten dann die Versionen 2.0 und 2.2, die waren alle beide 1998, die eine war am Anfang, so früher, ich glaube Februar oder so. Die letzte Version 2.2 war dann im November oder Dezember 98 fertig. So, das waren eigentlich die Sachen, die der CT tatsächlich in erster Linie selbst gemacht haben. Die hatten damals Lutz Labs als Redaktionsmitglied mit reingenommen, hatten sich eingeklinkt in die Initiative Schulen ans Netz und das Ganze also entsprechend zurecht gemacht. Und das war eigentlich dann auch der Punkt, wo wir angefangen haben, wo ich 1998 mit den ersten Updates und dann kam irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, dauernd Updates und das kann ja nicht sein, wir müssen mal was anderes machen und wir haben was anderes gemacht. Und 1999 war dann bei mir also die erste Version 3.0 fertig, völlig neues Basissystem, Jahr 2000 Probleme geklärt und so weiter. Und die wurden dann im Jahr 2000, im Sommer 2000 als Version 3.1 vom CT wieder breitgetreten. Auch lange her, irgendwann hatte ich gesagt, naja, mit dem alten Kernel, das klappt nie und wir müssen an der Stelle noch wieder was flicken. Und irgendwann war dann mal der Punkt, wo wir gesagt haben, ADSL ist jetzt drin, dann haben wir verschlüsselte Passwörter gemacht und alles sowas. Haben gesagt, okay, jetzt ist es in Version 3.2. Und CT hat mich jetzt im November nochmal herzitiert, durfte ich mal nach Hannover fahren, wo wir dann beschlossen haben, okay, wir machen da noch was draus für die Schulen und sagen, wir machen nochmal eine Version 3.3 drauf. Die ist also jetzt in Vorbereitung, dürfte in den nächsten Wochen oder Monaten wirklich das Licht der Welt erblicken und dann als die stabile Version auch wieder an Schulen verteilt werden können vom CT, also sprich vom Heise Verlag aus. Wichtig bei der ganzen Geschichte war immer die Frage, eine möglichst einfache Installation zu haben, die Frage, eine Bedienung so zu gewährleisten, dass einer, der von Linux keine Ahnung hat, das Ding immer noch bedienen kann. Und sicherlich ist es schön, wenn man eine Maus-Clicky-Bunti-Oberfläche hat, aber nicht jede Maus-Oberfläche ist wirklich funktional. Außerdem brauchen grafische Oberflächen einen Haufen Speicherplatz, einen Haufen Ressourcen. Und wenn ich sage, dass man eine Version 3.3 heute auch noch auf dem 486DX installieren kann und die funktioniert und selbst ADSL damit funktioniert, dann wird man vielleicht einsehen, dass dann wenig Platz ist für eine grafische Oberfläche. Wie gesagt, Anschluss eines Schulnetzes, auch mit mehreren Netzwerkkarten, mit verteilten Netzen, alles das ist in Arctur grundlegend vorgesehen. Ich habe eine sehr einfache Administration des ganzen Systems. Damit kommen tatsächlich auch Grundschullehrer klar. Wir haben also denjenigen, der jetzt im Moment ans Ministerium abgeordnet ist, um den Computereinsatz an Grundschulen zu planen. Der ist ein ganz begeisterter Mensch, der hat einen Arctur kennengelernt und seitdem ist er happy. Und seitdem reist er durch die ganzen Lande und sagt, nehmt das Ding. Die meisten nehmen es auch und es funktioniert eigenartigerweise. Bedingung bei der ganzen Geschichte ist natürlich die Frage der Stabilität und der Verfügbarkeit. Wobei es mir hier an allen Stellen immer darauf ankommt, alles was ich ausprobiere, übernehme ich erst dann, wenn es wirklich nach meiner Meinung wirklich stabil ist. Also es geht nie darum, immer das allerneueste Feature zu haben und dann bleibt das Ding während des Betriebs irgendwann mal hängen, sondern es geht wirklich darum, etwas in die Schulen zu stellen, ob dort Linux oder was anderes drin steht, ist den Leuten, die damit umgehen, sowieso egal. Aber das Ding muss funktionieren. Und noch etwas muss passieren, das habe ich jetzt wieder gemerkt, wenn es mal nicht funktioniert, muss es irgendwo eine Möglichkeit geben, dass das Ding von selber wieder auf die Füße fällt. Sag ich dann gleich was dazu. So, zu den anderen Sachen, was ich jetzt also auf dem Arctur drauf habe, das möchte ich eigentlich gerne mal zeigen, in dem Sinne, dass ich sage, wir machen einfach mal eine Installation der jetzigen 4er-Version, wo wir A, diejenigen, die das Ding noch nicht kennen, mal sehen können, wie einfach das ist, so ein Ding zu installieren. Das, was ich hier unten habe, ist schon ein bisschen ein besserer Rechner. Ja, es gibt es zu. Ist also ein Athlon-System und was auch noch drin ist, dort ist ein Hardware-Reiz-System drin, weil man schon mal zeigen wollte, dass also auch solche Dinge tatsächlich jetzt in der neuen Version mit berücksichtigt werden sollen. Klappt zwar jetzt noch nicht so ganz perfekt, aber ich kann mir das mal dann hinterher zeigen, wie das gedacht und geplant und gemacht ist. So, jetzt muss ich bloß mal umstecken. Moment. Hier machen wir dann noch weiter. Juppi, jetzt weiß ich nicht, ist der schon angelaufen oder ist der nie angelaufen? Der ist noch nie angelaufen. Also lassen wir mal anlaufen. Ja, komm. Okay. So, das ist also Hardware-Reiz-System mit zwei Platten. Mirror, jeweils 8 GB Platten. Eine davon ist mit Absicht, eine, die ein bisschen kaputt ist, weil ich mal sehen will, wie reagiert der Hardware-Reiz-System, wenn eine Platte nicht so ganz okay ist und hin und wieder mal ausfällt. So, Ich habe die CD schon reingelegt, das heißt also, der bootet jetzt von der Arcpro-CD. Ich bin also jetzt im Installationssystem der Version 4.0. So, und jetzt kommt eine kleine Fehlermeldung, weil ich habe jetzt von Kernel 2.4.17 auf 2.4.18 schon umgestellt, das ist klar. Deswegen kann ich auch die Module heute nie im System laden. So, was in dieses Boot-Startmenü noch reinkommt, sind zwei Punkte. Erstens, ich will noch eine Expertenkonfiguration machen für die Leute, die also die Festplatte selbst in entsprechende Partitionen teilen wollen. Und was zweitens noch reinkommt, dass man hier an dieser Stelle bereits Module für jetzt noch nicht unterstützte Hardware nachladen kann. Die würden dann in eine Liste aufgenommen werden. Aus dieser Liste wird eine init.rd erstellt und das heißt also, wenn der Server dann selbst bootet von dem installierten System, wird also auch ein Haufen Hardware, die jetzt als Modul da sind, auch installiert. Installieren wir die ganze Geschichte mal. Los geht's. So, er hat also jetzt zusätzlich zu dem RAID-System noch eine andere Platte, 13 GB. Sollen die Daten erhalten bleiben? Nö. Ja, ich muss mal hier das Kabel nehmen. Das ist nicht so schlimm. Ich brauche sowieso bloß noch drei Sachen. Das ist nicht viel. So, was wir jetzt gerade leider wegen der kleinen Unaufmerksamkeit nicht gesehen haben, die Plattenaufteilung, wer die alte Version kennt, ist anders. Früher hatten wir es so, wir hatten eine Root-Partition von ungefähr 400 MB, die ist jetzt 800 MB groß geworden. Es sind außerdem insgesamt 5 Partitionen. Ich habe also eine extra Boot-Partition, wo also dann das Stoppsystem draufkommt. Was ein Kritikpunkt der alten Version war, ist die Frage, wie groß ist mein Swap? Das wird jetzt nach dem RAM, den der Rechner hat, angepasst. Das heißt also, das, was an RAM da ist, plus 32 MB wird als Webpartition angelegt. Nächster Kritikpunkt war, wer den Alt kennt, die VAR-Partitionen waren früher fest, auch bei sehr großen Platten, 2 GB. Mehr gab es nicht. Wenn aber eine Schule tatsächlich 2000 Schüler auf dem Ding verwalten will und alle haben auf diesen 2 GB ihr Mailverzeichnis und drucken noch drüber oder ähnliches, dann wird die Sache sehr knapp. Und wenn ich eine 60 GB Platte habe, und dann bloß 2 war und dann die 58 GB für die Home-Verzeichnisse nehme, wird es ungünstig geteilt. Deswegen wird also jetzt auch die VAR-Partition in der Größe auf der Gesamtpartition, auf die Gesamtplatte angepasst. So, die Installation geht natürlich bei so einem Rechner relativ schnell. 169 Standardpakete, alle im TGZ-Format. Das heißt also, man kann das Ding relativ problemlos auch selbst erweitern. TGZ kann eigentlich jeder machen, du brauchst nie irgendwelche Abhängigkeiten von da oder dort zu beachten, die APMs haben. Hat sicherlich auch Nachteile, dass es kein richtiges Paketmanagement in diesem System gibt. Wir haben uns allerdings, nachdem in der Entwicklerliste mehrere Sachen gelaufen sind, dazu entschieden, okay, wir lassen es erstmal so, weil ansonsten müsste irgendwo eine Instanz sein, der die Pakete verwaltet, der irgendwo einen Hut hat. Und da im Moment keiner sich so richtig den Hut aufsetzen will, haben wir gesagt, machen wir TGZ, dann verteilt sich das. So. Was ich auch noch sagen wollte, Partitionen. Ich habe am Anfang experimentiert mit ReiserFS, habe festgestellt, prinzipiell nicht schlecht. Nachteil der ganzen Geschichte ist, wenn was passiert, wenn also das Dateisystem an irgendeiner Stelle kaputt geht, kann ich ReiserFS nicht mehr automatisch reparieren lassen. So, wenn also der mir meldet, ich kriege das ReiserFS nur noch mit Rebuild 3 wieder in Schuss, dann muss ich das von außen starten und das ist für einen normalen Grundschullehrer, der mit dem Ding nichts zu tun haben will, überhaupt nicht. Also setzt jetzt die neue Version auf allen Partitionen X3 ein, dass also die Journaling-Funktionen da sind, aber trotzdem die Sicherheit des alten Dateisystems, dass Fehler im Zweifelsfall reparierbar sind. Was sich bei mir bemerkbar gemacht hat, der Kernel ist übersetzt mit dem Software-Watchdog, hat mich auch jemand gefragt, soll denn das sein? Habe ich jetzt gesagt, Tag der offenen Tür hatten wir. Aus irgendwelchen Gründen, warum, weiß ich nicht mehr. Ich hatte noch eine CD nebenbei kopiert. Aus irgendwelchen Gründen war das quasi bloß hängen geblieben. Was hat das Ding gemacht? Das ist an irgendeiner Stelle im Log reingeschrieben. Es geht nicht mehr. und dann wird er neu gestartet durch den Software-Watchdog. Wenn also der eine bestimmte Zeit auf eine Datei nicht schreiben kann oder lesen kann, irgendeins von beiden, startet er den Rechner neu. Das Einzige, was wir gemerkt haben, der Internetzugang ging nicht mehr. Aber das Ding fällt eben von sich aus auf die Füße. Das, was ich gesagt habe, was eben in Sachen Stabilität für viele Leute sehr wichtig ist. So, was ist noch drin? Squid haben wir, die neue Version 2.4.4 ist reingekommen aus folgendem Grund. Die Stable-Versionen, die davor waren, hatten im FTP-Bereich einen Speicherlag. Sollte man also sofort updaten, steht auch in entsprechenden Squid-Seiten mit da. Wir hatten ein Problem mit dem SSH-Dämon, der war also zu alt. Hatte genauso ein Problem, auch den haben wir jetzt aktualisiert. Dann kam die Woche noch raus, dass das OpenSSH 3.0.2 auch noch ein Lag hat. Man soll 3.1 nehmen, habe ich jetzt also auch noch mit reingeschmissen. Es ist, wie gesagt, der neue Apache drauf. Es ist Samba Version 2.2.3a drauf, also auch so ziemlich das Neueste. Ist von der Konfiguration her auch gleich so eingerichtet, dass ich sofort Windows XP im Domain-Modus mit anschließen kann. Dazu muss man allerdings in Windows XP ein Patch einspielen, weil Microsoft hat ja wieder mal im Hintergrund dieses Paketformat geändert. Damit es also geht, muss man da wieder patchen und der Patch ist aber auf der CD schon mit drauf. Das trifft auch prinzipiell auf die Version 3.3 zu, die ich also notfalls, falls jemand dort drin Interesse hat, unten am Stand dann habe. Wenn das nie reicht, was ich mit habe, der CD-Brenner schafft jetzt so ein Ding in ca. 3 Minuten. Das ist also auch ein allzu großes Thema. So, Kernel, wie gesagt, 2.4.18. Die 2.4.17 war schon relativ stabil. Ich weiß, dass es mit diesen ganzen neueren Kernel eine große Diskussion gibt. Was ist stabil, was ist nicht stabil? Da ich bis jetzt in der Schule mit dem noch nicht so ganz auf die Schnauze geflogen bin, habe ich gesagt, ich probiere es. Na, ich habe bei mir 3 Terminal-Server im Einsatz, die zum Teil auch sehr hohe Load-Werte haben. Das heißt also, wenn dann wirklich von 14 Arbeitsplätzen aus gesurft wird, alles über einen Terminal-Server, treten dort durchaus mal Load-Werte auf, die liegen zwischen 6, 8 oder gar 10. Das ist relativ hoch. Die Schüler merken es dann auch, aber das erholt sich wieder. Das treten deswegen noch nicht unbedingt grobe Fehler im Dateisystem auf. Gut, das sind die Kernelquellen, die dauern ein bisschen. Was habe ich noch reingenommen? Die Kernelquellen sind mit drin. Es ist auch die Konfigurationsdatei mit drin, die benutzt worden ist, um den Kernel zu kompilieren. Man kriegt also den standardmäßig hin. Es ist ein Standard 2.4.18 mit 3 Patches. Der erste betrifft das I2C-System, dass ich also das Hardware-Controlling benutzen kann mit den neuesten Versionen. Das ist ansonsten mit dem neuen LM-Sensors nicht kompatibel gewesen. Das müsste ich reinnehmen. Und es sind die Patches drin, dass ich auch auf Riser.fs Quotas nehmen kann. Also das ganze neue Quotasystem ist reingekommen, weil das sich für die Qualität des Quotasystems doch sehr deutlich positiv bemerkbar gemacht hat. Kann ich dann gerne tun? Kann man dann gerne tun? Er ist also jetzt fertig geworden. So, Neustart. CD bloß rausnehmen. Eingesetzt, also einsetzbar ist er im Prinzip in jeglichem Schulbereich. Wie gesagt, Grundschulen haben wir das gemacht, wir haben das auch mit Gymnasien gemacht, Mittelschulen sowieso, Förderschulen genauso. Ich kenne also einen Kollegen, der von der Förderschule schon 3 oder 4 Sachen ausprobiert hat und der das inzwischen also auch ganz wunderbar benutzen und die damit auch klarkommen. Ich habe ihn ja bei mir selber im Einsatz. So, grafischen Bootstream, den fand ich besser. Bundesweit. Das Ding ist freie Software. Das heißt also, auch jeder darf das bei sich einsetzen. Es gibt sogar auch Betriebe, die tatsächlich Interesse daran gezeigt haben, weil sie gesagt haben, so schnell dasselbe aufzubauen. Also, wenn ich eine SUSE 0815 nehme und genau dasselbe machen möchte, da sitze ich einen Tag. Vielleicht auch 2 oder 3. Hier ist fast alles automatisiert. Ich bin also jetzt nur CD reinlegen, einmal sagen, ich will alles neu aufbauen, bin ich damit fertig. Jetzt habe ich die erste Stufe überstanden. Zweite Stufe ist, ich muss ein paar Dinge vereinbaren. Das erste, was ich vereinbaren muss, ich brauche ein Passwort. Ich sage mal jetzt für Root, eigentlich hier an der Stelle für SysADM. Das ist derjenige, der das grafische Menü hat. So, dem gebe ich jetzt mal eins. Das nenne ich jetzt einfach Linux. So. Ich weiß, man sollte das anders machen. So, ich nehme jetzt einfach mal meine Schuleadresse. edd.sn. Dann schreibe ich dort Schule lokal oder irgendwas rein. Das ist doch eigentlich völlig egal. Mit Schule. Soll mir jetzt reichen. So, DHCP-Server übernimmt das also alles gleich. Ich muss die erste Netzwerkkarte eintragen. Ich nehme jetzt mal, was mache ich denn das? Ich habe es an die dran gehabt. Ich habe hier zwei drin, weil die zweite ist dann gleich für ADSL. So, er schlägt mir also jetzt die entsprechenden Parameter vor. Die gefallen mir. Okay. Proxy-Cache einrichten von Squid. Squid berechnet also den Speicherplatz, den er hier benutzen kann, auch selbst. So. Einen Trick habe ich jetzt hier gemacht. Ich habe die Hardware von dem in den LM-Sensors gleich eingetragen. Das ist aber jetzt bloß mal in diesem einen Fall gemacht, weil ich das jetzt speziell für den Rechner habe. Ich kann aber dann jederzeit die Sensoren selbst konfigurieren. So, ich habe jetzt einen Nutzernamen und ich habe ein Passwort. Der Nutzername war sysadm. Und wir hatten das besonders sichere Passwort. So. Und das ist also dieses Menü, mit dem ich den gesamten Server verwalten kann. Mit allem drum und dran. Muss auch keinen durchlaufen. So. Und im Prinzip bin ich jetzt soweit schon fertig. Das Einzige, was ich jetzt machen müsste, ich kann also jetzt hier ISDN-Karten eintragen. Ich habe also hier eine drin. Das ist so eine TELUS PCI 2.0. Die macht ganz besonders viel Spaß. So, da es eine PCI-Karte ist, brauche ich keine Parameter angeben. Ich kann TPP-Verbindungen angeben. So, dem muss ich erstmal einen Namen geben. T-Online nenne ich die jetzt mal. Wie ich sie nenne, ist prinzipiell egal. Das ist Hauptsache, ich habe einen Namen. So, ich sehe also, ich kann das prinzipiell über ein analoges Modem machen. Macht heute fast keiner mehr. Typisch wäre also entweder das oder das. Und was für die nächsten Versionen noch geplant ist, es soll auch gleich von vornherein der Punkt Router mit reinkommen. Und beim Router kann ich dann als nächstes mit angeben, feste IP oder DHCP, so dass ich also, sagen wir mal, mit einem handelsüblichen Router, der meistens DHCP macht, auch sofort einen Arctur dahinter klemmen kann. Das ist schon auf der To-Do-Liste, das habe ich auch schon im Beispiel gemacht. Hier oben steht Alpha, ich bin noch nicht fertig, weiß ich. Ich muss jetzt sagen, mit welcher Netzwerkkarte ich das zweite machen will. Das möchte ich machen mit der hier, mit der Realtek. Okay. Provider, Kritikpunkt der alten Version war, wenn man als unbedarfter Anwender das Schreiben von T-Online bekommen hat, kriegte man eine T-Online-Nummer, eine Anschlusskennung und ein Passwort. Ja, wie mache ich denn nur daraus eine Nutzerkennung? Egal, also haben wir den Punkt hier reingenommen. Ich muss also jetzt, ganz oben steht die T-Online-Nummer, irgendwas. So, die Anschlusskennung ist immer zwölfstellig. Wenn ich also jetzt hier Mist baue, sagt er mir, ich habe bloß sechs Stellen angegeben, es müssen schon zwölf sein. So, dum, 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 irgendwas. So, und nun muss ich ein Passwort reinnehmen. Na, muss man nicht, ist erstmal egal. So, zurück, und was ich jetzt noch machen muss, ist dieser Punkt aktivieren. Auch sehr strittig am Anfang gewesen, hinter dem gesamten Menüoberfläche hängt ein RCS, ein Revisionskontrollsystem, in dem alle Änderungen, die ich mache, also Treiber eintragen oder sowas, alles das genau mit Datum Uhrzeit protokolliert wird. Lehrer spielen gerne. Also die Erfahrung gerade an Grundschulen war, wir haben die Rechner eingerichtet, die liefen 2 Monate, 3 Monate. Das lief, jetzt wurde der Lehrer mutig. Ich will mal probieren, was die Kiste noch kann. Wenn man dann zumindest das Hintertürchen hat, dass man weiß, vorgestern ging es noch, kannst du ja noch mal gucken, was du da gemacht hast, ist das schon ganz positiv gewesen. So, hier klappt noch was nicht, das weiß ich auch schon, wo das liegt. Das habe ich bloß von gestern auf heute nicht mehr geschafft. So, er trägt also die ganzen Systemeinstellungen jetzt ein und dann könnte ich also ab sofort die ISDN-Karte verwenden, kann auch die Einwahl von außen freigeben. Also ich kann mich von zu Hause aus über ISDN bei mir in der Schule einwählen zur Fernwartung, kann dort also ziemlich alles machen. Ich habe einen vollen Zugriff auf die Konsole, vorausgesetzt, ich habe mir ein Passwort gegeben, das ist eigentlich das Einzige. Das hat sich auch bewährt, wenn man mal angerufen wird, Schule XY, ich habe ein Problem, ich komme mit meinem Server nicht klar oder so. Hast du ein Passwort und hast du eine Telefonnummer für mich? Ja, machen wir mal schnell. Meistens geht das relativ fix. Funktioniert auch beim kostenlosen T-Online-Anschluss. Der einzige Nachteil bei der Geschichte ist, beim kostenlosen Anschluss wird die Telefonnummer des Anrufers nicht übermittelt. Also ich kriege dort einfach immer bloß ein 0, auch wenn ich zu Hause ISDN habe. Ich kann also die Schutzmaßnahmen, dass ich also nur von speziellen Telefonnummern aus den ISDN-Anschluss erreiche, das kann ich hier nicht aktivieren. Ansonsten, wenn ich das an einem normalen Anschluss habe, könnte ich selbst das auch mit einbauen. Habe ich aber jetzt in die Menüs nicht mit reingenommen. So, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Jetzt brauche ich wenigstens noch einen Nutzer, der sich dann mal hier anmelden kann. Sonst klappt die Sache nämlich nicht. Gehen wir auf Anwender verwalten. Das kann ich also entweder einzeln tun oder auch gruppenweise. Ich kann also eine ganze Klasse aus einer Datei einlesen lassen. Dazu brauche ich eigentlich nicht mehr, hier steht es, als eine Datei. Nachname, Leerzeichen oder Tabulator, Vorname oder Vornamen. Wenn die nur zufällig als Nachname einen Doppelnamen haben, sollte man eben im Minus mitten in den Namen reinmachen, es darf bloß kein Leerzeichen liegen bleiben. Wenn ich das habe, kann ich dem jetzt sagen, wo die Datei ist und er würde mir diese Datei in die Klasse einlesen. Ich habe bloß jetzt keine Datei hier, es ist ja alles total neu installiert. Das kann auch mein Home-Verzeichnis sein. Ich kann also als Lehrer XY in mein Heimatverzeichnis so eine Datei reinlegen. Wenn der fertig ist, schreibt er in dieses Verzeichnis eine Datei, Klassenname.out hinein und dort drin steht nochmal Nachname, Tabulator, Vorname oder Vornamen, Tabulator, die vergebene Nutzerkennung, Tabulator, das ausgewürfelte, vergebene Passwort und dann nochmal ein Tabulator und die interne Nutzernummer. So dass ich also dann diese Datei nehmen kann, mit Tabulatoren getrennt, heißt, viele, nicht alle, aber viele Windows-Software ist in der Lage, das gleich in so eine Tabelle einzulesen. Und dann kann ich daraus Etikettendruck das Ganze machen. Geht relativ fix. Es hat auch ein ganz netter Kollege ein Programm in Delphi geschrieben, der genau diese Punkt-Out-Dateien jetzt nimmt und daraus richtig fertige Blätter ausdrucken kann. Also da haben schon alle möglichen Leute dran gedacht. So, da das jetzt hier leer ist, muss ich das mal abbrechen. Zurück, einzeln. Ich nehme ein neu, schnell für mich jetzt ein. Ich bin Lehrer. Herbrot. So, jetzt würfelt er ein Passwort aus. Das ist gemacht mit PWGen, wo ich also angeben kann, ein Passwort mit bis zu 8 Stellen, mindestens 6. Mindestens eine Ziffer ist mit dabei, der Rest ist wie gesagt wild durcheinander gewürfelt. Ich habe, gerade wegen der Grundschulen, darauf verzichtet, auch große Buchstaben reinzunehmen. Sollte man normalerweise sonst tun, groß und klein mit alles miteinander mischen. Da Schüler, wenn sie sich das allererste Mal anmelden, die Tastatur noch nicht kennen, manchmal noch nicht wissen, was die Shift-Taste nur ist, hat man Fusseln an den Mund, bis die sich angemeldet haben, deswegen verzichten wir. Es ist ja nur das erste Startpasswort. Die können ja dann hinterher eins eintragen, wie sie es gerne möchten. So. Okay. Nutzer muss ich allerdings genauso wieder aktivieren. Machen wir das mal. Ja, das spielt alles keine Reihe. Das ist noch ein Fehler, weil ich da noch ein altes Programm mit drin habe. So, er wird auch gleichzeitig das Passwort als verschlüsseltes Samba-Passwort mit eintragen. So, und was ich jetzt noch machen kann, ich gebe dem noch das Online-Interface frei. Ich mache mal neu. Lehrer, Klapprot. So, Start. Soll dieser eine Folge? Ja, kann er haben. Das ist das Eigenartige. Es gibt Kollegen, die sind sich untereinander nicht grün. Der Kollege hat letzten Monat für 40 Mark im Internet gesurft und ich nicht so viel. Das muss man. Deswegen, was soll es? Kostet eh nichts bei der Tee, wenn man den kostenlosen Tee online hat. Aber früher war sowas wichtig. Gut, zurück. Eigentlich ist jetzt auf dem Ding eigentlich alles eingerichtet, was ich machen muss. Ich hätte jetzt eine Internetverbindung. Ich hätte Nutzer, Klassen möglicherweise. Ich kann beliebig viele Online-Verbindungen machen. Also wenn mir der eine Provider nicht reicht, mache ich noch einen zweiten, dritten, vierten bis zum 20. Überhaupt kein Problem, alles mit dazu. Wir haben in der Mailingliste darüber diskutiert. Meine erste Idee war Masquerading ständig ein. Haben wir hinterher verworfen. Vielfach wird dieser Argpool eingesetzt, auch in solchen Bereichen wie, ich sage jetzt mal Studentenwohnheim, habe ich Leute gehabt, ich habe Internate und so weiter. Und bei denen ist es von vornherein unerwünscht, das Masquerading dort mit einzuschalten. Das heißt also, wir haben uns jetzt dazu entschieden, standardmäßig ist es erstmal aus, aber ich kann es übers Online-Menü zu jeder Zeit einschalten. Wenn ich es also jetzt brauche, dann mach es an. Der Port 80 ist in diesem Regelwerk ausgeschlossen. Das heißt also, wenn ich Masquerading einschalte, werden nur alle Dienste maskiert, wie zum Beispiel POP3 und so weiter. Der Port 80 ist zu. Es werden trotz Masquerading-Einstellungen die Ports 137, 109, also auf jeden Fall dieses Samba-Zeugs, mit geblockt. Und strittig ist bei uns im Moment noch, ob wir den Port 25, wo Sendmail dahinter steckt, mit standardmäßig sperren. Das macht sich bloß in den Schulen ungünstig, die am Bellevue hängen. Die haben nämlich ein besonderes Mailverfahren. Bei denen ist es so, die machen eine Fingeranfrage an den zuständigen Server. Der Server weiß, die Schule ist jetzt online und schickt jetzt über den normalen Port 25 die Mails in die Schule rein. So, und wenn ich dann Port 25 zu habe, habe ich natürlich Pech gehabt. Das ist ungünstig. Bei mir in der Schule habe ich also auch den Port 80 nach außen hin geschlossen, weil ich hatte in der letzten Zeit derartig viele Einträge, die mich eigentlich nur lästig waren, von Code Red und Nimda und Co. und Zeugs, die ja nun jedes Mal den gesamten Webserver durchforsten, dass ich irgendwann gesagt habe, Schnauze voll. Also IP-Tables ist drauf, darüber wird dann auch das Masquerading also NAT gemacht, mit allem drum und dran. Wie gesagt, wir diskutieren momentan in der Mailingliste darüber, welche Firewall-Einstellungen zusätzlich zu dem 0815 noch gemacht werden. Die kommen dann auf jeden Fall mit rein. Sind änderbar, stehen in den Startskripten ja letzten Endes mit drin. Kommt jetzt darauf an, was man für Dienste damit machen will. Also die Erfahrung ist folgende. Ich habe eine ADSL-Leitung, also ganz normal Telekom, die ist inzwischen kostenlos. Ich hatte sie vorher kostenpflichtig, weil da Modellprojekt und so weiter dran hing. Ich habe diese Leitung am Anfang mit einem 486 DX100 mit 32 MB RAM und einer Festplatte, die lag bei 1,7 GB. Eigentlich problemlos hingekriegt. Die Loadwerte sind ganz selten bei wirklich exzessiver Chat-Nutzung, muss ich mal sagen, etwas hochgegangen. Das Problem ist, wir haben in dem Squid Filterlisten drin. Ich kann also jetzt, zeige ich von hier aus auch gleich mal, es ist erstmal, wenn ich das Ding installiere, eine gewisse Filterliste drin, die ist nicht vollständig. Ich kann also hier sperren und freigeben bestimmter www-Seiten. Ich kann also eine Sperrliste machen. Und ich kann bestimmte Ausnahmen zulassen. Also Beispiel war jetzt bei uns, wir haben das Deutsche Hygienemuseum in Dresden, die hatten also jetzt eine sehr interessante Ausstellung, da ging es um das Thema Sex. Die Seiten sind auch in Ordnung. Aber wenn ich Sex generell sperre, ja, dann ist eben auch sowas weg. Und dann habe ich eben solche Dinge auf die Weißliste gesetzt. Hier steht also zum Beispiel die BZGA, ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung drin. dass ich also den ihre Webseiten durchforsten kann, auch wenn der Rest ansonsten auf der Sperrliste steht. Beziehungsweise GZSZ, ich habe zum Beispiel BEPS oder sowas, das ist ein ganz beliebtes Wort in der Sache, auf der Schmuddelliste mit drauf. So, und nun gibt es in diesen gute Zeiten schlechte Seiten BEPS Kolumne. Hat mir auch vorher keiner gesagt. So, Sperrliste, also es ist ein Vorschlag einer Sperrliste hier drin. Die hat jetzt, glaube ich, so in der Standardeinstellung so 30 oder 40 Einträge. Wenn ich die jetzt sehr lang mache, passiert folgender Effekt. Der muss ja jetzt bei jeder Adresse, die ich eingebe, die gesamte Schmuddelliste durchgehen. Steht das drin, darf ich oder darf ich nicht? So, und umso länger die Liste wird, umso länger braucht er, um das Ding durchzuscannen. Ein Kollege von mir hat mir allerdings jetzt gesagt, es gibt A, diesen SqueedGuard. SqueedGuard ist umstritten, weil er filtert zwar sehr viele Dinge raus, allerdings zum Beispiel nur das, was bekannt ist. Ich habe bei mir eine Schule, wo wir sehr viele Ausländer haben, insbesondere Russen. Und wenn man sich mal die SqueedGuard-Liste anguckt, was da an russischen Seiten draufsteht, ist das relativ gering. Kann nicht, klar, es geht alles. Ja, das Problem ist nur, die Schmuddelliste wird immer länger. Und umso länger die wird, umso höher sind die Loadwerte. Und da kommt man eigentlich nur rum, da gibt es diesen SqueedRM, das ist so ein Filter, den man im Binärformat mit einbauen kann. Der speichert jetzt diese Filterliste im Datenbankformat, dadurch geht es wesentlich schneller, erzeugt wesentlich weniger Loadwerte. Und was wir noch dazu gemacht haben, derselbe Kollege hat mir zukommen lassen, wir sind jetzt dabei, für diesen ArcTour SendMail so zu strecken, dass Amavis, dieser Mail-Virenscanner, mit reinkommt. Und die Virenliste, die Amavis hat, soll dann gleichzeitig auch noch als Liste benutzt werden für den SqueedRM, dass ich also zum Beispiel irgendwelche Exe-Dateien oder Doc oder was ich da nur reinnehmen will, zusätzlich vorher durch diesen Amavis-Filter, also zumindest durch diesen Virenfilter mit durchgehen lassen. Ich kann es natürlich auch generell sperren. Also wenn mich Exe nicht interessiert, nehme ich das in die Sperrliste rein. Das SqueedGuard auch eine Datenbank an. Ja, wir haben schon vieles ausprobiert. Also ich bin jetzt dabei, wie gesagt, das SqueedRM hatte für mich den Vorteil, dass ich dann gleich noch das mit dem Virenscannen und sowas alles mit unterbringen kann. Die suchen nur die URLs durch. Und zwar, es ist halt so, man muss es halt auch so nehmen. Man kann jetzt auch IPs hier reinschmeißen. Ich bin immer einer, der sagt, es ist eh ohne Belang. Vom Gesetzgeber bin ich nicht dazu verpflichtet, die Schmuddelliste zu führen. Ich bin verpflichtet, Aufsicht zu führen. Das haben wir jetzt gerade in dem Vortrag vorher mit dem Rai König lang und breit besprochen. Deswegen, ich mache so hier rein, um mir selbst das Leben zu erleichtern. Theoretisch, wie gesagt, müsste ich sie nicht, weil Aufsicht muss ich sowieso machen, egal ob ich die Filterliste habe oder nicht. Das sowieso. Also das zu umgehen, wenn ich Inhalte scanne, also Beispiel, ich darf es eigentlich vielleicht nicht sagen, wir haben einen Kollegen, oder ich kenne jemanden, der hat einen Job in der Programmierung bei AMD in Dresden in der Fab 30 angenommen. Die Fab 30 leitet aus Sicherheitsgründen den gesamten Datenverkehr erstmal über die Standleitung nach Amerika. In Amerika stehen leistungsfähige Rechner, die zum Filtern der Inhalte benutzt werden. Dort wird also nicht die URL der Webseite durchgescannt, sondern der Inhalt der Webseite, die ich da aufrufe, wo auch bestimmte Bilder noch nach bestimmten Merkmalen durchgeguckt werden und ähnliches. Und er wollte ja eigentlich nur was paar Dateien von sich zu Hause in der Firma haben. Mitnehmen darf er sie nicht, da hatte Security was dagegen. Der Laptop selber darf er nicht mit nach Hause nehmen, weil der ist für einen Reinraum zugelassen, hat also ein Siegel, darf also die Firma nicht verlassen. In den Routern bei AMD sind die Hardware-Mac-Adressen fest eingetragen. Ich kann also nie irgendwo einen Rechner da mal schnell ranstöpseln oder so, klappt alles nie. Was hat er dann unterm Strich gemacht? Er hat seinen Laptop zu Hause hingestellt, hat gesagt, um die und die Zeit gehst du online. Dann gibt es hier myip.org, wo ich also der dynamischen IP meinen Namen zuordne. Dann melde ich mich bloß, ich habe jetzt im Moment gerade das. Und dann hat er bei sich auf dem Laptop ein HTTPS, also ein Secure Shell, Secure Layer Apache draufgesetzt und hat dann also gesagt, und dann lade ich eben die runter, weil dann können sie den Webseiteninhalt filtern, wie sie wollen. Sie kriegen ja nur irgendwelche verschlüsselten Daten. Und in den verschlüsselten Daten wieder Klartext herzustellen, das schaffen auch die Amerikaner in der Zeit nicht. Also, was ich damit sagen will, also so ein Ding zu umgehen, ist leicht. Die Frage ist ja dann immer, was folgen für Konsequenzen? Ja? Ja, teilweise wissen sie es nicht, auf der anderen Seite manchmal sind sie auch wirklich so doof. Also ich habe das Ding selbst durch. Ich habe es insofern durch. Schüler meiner Schule hat, wir haben also bei uns Linux, KDE, und dann hat er gesagt, okay, Hintergrundbild, ich nehme was, was mir gefällt. Der ist eigentlich Fußballfan. Das perfide an der ganzen Geschichte ist eigentlich sogar noch selber Ausländer. Das spielt erstmal in der Sache keine Rolle. Jedenfalls hat er sich dort ein Bild von einem Stadion rausgesucht, was in irgendeiner Fußballzeitung wohl mal gewesen ist. Aus dem Zusammenhang heraus, kann ich sowieso schlecht nachweisen. Fakt ist, irgendwie haben die Fans dort in dem Blog auch die Reichskriegsflagge gezeigt. Was nun dort an Text auf der Webseite ursprünglich stand, kann ich nicht sagen. Für uns war erstmal die Sache, ey, was hast denn du? Um den Schüler bildete sich also regelmäßig eine gewisse Traube. Regel 1, nachgucken. Irgendwas muss da sein. Gut. Ich habe meinen Dienstweg eingehalten, habe meinen Chef informiert. Mein Chef hat den Dienstweg eingehalten, hat das Regionalschulamt informiert. Und das Regionalschulamt seinerseits hat die Kripo eingeschaltet. So, also hatte ich am selben Tag noch die Kripo bei mir in der Schule. Worum geht's denn? Das Bild. Reichskriegsflagge. Müssen wir was unternehmen? Erste Frage, können Sie beweisen, dass dieser Schüler das war? So, und an dieser Stelle ist eigentlich der Knackpunkt bei vielen Schulen, die jetzt immer sagen, ich surfe oder ich mache meinen Unterricht mit PC1, mit PC2 und so weiter. Wenn ich dort nicht ganz knallhart nachweisen kann, und theoretisch, wenn ich also nie, wie bei mir hat jeder seine persönliche Zugangserkennung, wenn ich das wirklich mit PC1, PC2 mache, müsste ich mich als Lehrer hinstellen und muss wirklich in jeder Minute hinschreiben, wer sitzt an dem Rechner. Zumindest muss ich nachvollziehen können, wann es passiert ist, warum und so weiter. Das wird stressig. Wir hatten das Glück, der Schüler hat zugegeben, dass es gewesen ist. Ich wurde dann, wie gesagt, nochmal reinzitiert, musste meine Aussage nochmal machen, wo ich also gesagt habe, ja, es war der und ich habe das so und so festgestellt und so weiter, bla bla bla. Es wurde erstmal förmlicherweise ein Ermittlungsverfahren gemacht. Es wurde dann gegen Dudu und Bewährung und so weiter wieder weggelassen. Also er wurde nicht offiziell verurteilt. Es bleibt aber in seiner Akte, weil es ist erstmal ein Vorfall. Reicht aber als Vorfall alleine für eine Verurteilung nie aus. Aber im Zweifelsfall, wenn er sich nochmal was zu Schulden kommen lässt, kommt das noch mit rein. Ja, das mache ich normalerweise auch. Aber ich habe den Fehler gemacht, ich bin zu meinem Schulleiter gegangen. Ja, das Problem an der ganzen Geschichte war, die waren zu dem Zeitpunkt hier weg, sodass ich das, die habe ich auch nicht rangekriegt, der war erst krank und ach, das Käse war das. Ist egal, ich habe jetzt Erfahrung, wie man dann mit den Behörden zusammenarbeitet, wenn so ein Fall eintritt. So. Ja? Ja? Ja, Arctur 3, ja, und zwar aus folgendem ganz einfachen Grund, jedes andere Betriebssystem, was ich parallel zu Linux auf der Platte habe, eignet sich sofort, um das andere System zu knacken. Wenn man also Windows hat, und jetzt sagen wir mal unter Windows mit Load Lean, ein bisschen günstig eingerichtet, das ganze Ding nimmt, starte ich mein persönliches Linux, und dann knacke ich inzwischen mal schnell die andere Partition, und dann bin ich an die Passwörter ran, dann hat Root plötzlich was ganz anderes und so weiter. Also es ist immer sehr kritisch. Es ist also bei Arctur 4 wie bei Arctur 3 so, die für ihn logisch erste Festplatte wird genommen. Arctur 4 macht so, erstens gucke nach SCSI, zweitens gucke nach IDE. Wenn du das beides nie findest, ist jetzt schon drin, gucke nach einem RAID-System, wenn du einen RAID-Controller findest. Ich kann also mit der CD hier mit CAT, PROC, PCI den gesamten PCI-Bus scannen. Dort ist auch die Datenbank, die im Kernel drin ist, zum PCI-System mit eingebunden. Dort kriege ich also eine Haufen Liste von PCI-Geräten, die RAID unterstützen. Und wenn das drin ist, es gibt einmal Device Quasi RAID und Device ATA RAID, wo also dann die Platten entsprechend dahinter liegen. Muss ich jetzt nochmal genau darüber nachdenken, weil so weit bin ich nie. Für mich war es nur wichtig, dass ich überhaupt ein stabiles System hinkriege. Gut, machen wir den Teil jetzt hier noch kurz. Na? Aha. Also, wie gesagt, Proxy. SqueedGuard ist vorgesehen, beziehungsweise SqueedRM. WWW-Server, Apache 1.3.22, PHP 4.1.x ist es, plus den Patch, der die Woche rauskam gegen diesen FTP-Upload, war auch eigentlich bekannt geworden. So, dann habe ich SendMail, wo ich auch erstmal dazu lernen musste. Die neue Version von SendMail fällt in zwei Teile. Früher war es immer so, es war ein monolithisches Ding, was da insgesamt macht. Jetzt gibt es zwei Teile, nämlich einen, der für die Client-Queue zuständig ist und einen, der für den Mail-Transport zuständig ist, sodass also die Bugs, wir hatten ja den Bug in SendMail 8.10 irgendwas, der eigentlich kein Bug von SendMail war, sondern ein Bug vom Kernel. Betraf auch noch andere Programme und um das jetzt zu umgehen, gibt es also in dem neuen SendMail ein komplett neues System zum Mail-Transport. Wie gesagt, File-Server mit Samba und AppleTalk. AppleTalk hat also jetzt wieder eine Schule getestet, dass das funktioniert. Bremen sind diejenigen, die da ganz großartig sind. DHCP 3.0 bringt ein paar zusätzliche neue Optionen mit. NES-Server und NFS-Server. Dann interessant, wenn ich auch Linux-S-Client mit anschließen will, kann ich also problemlos machen. USV. Wir haben also den neuen APC-Dämon mit drin, der hat sich da bei mir zumindest bewährt. Den kann ich also direkt über eine Web-Oberfläche abfragen, wo ich also dann sämtliche Parameter, alles was er mir sagt, kriegen kann. Dann sehe ich auch noch, wie lange hält jetzt der Akku, also Wahnsinn. Backup-Unterstützung soll noch ausgebaut werden, Tapers drauf, es ist noch ein Tool drauf, wo ich mit Zip-Drives was machen kann und so weiter. Webinterface, ähnlich wie das von der Version 3 schon gewesen ist. Thread für Samba, Menüsteuerung haben wir uns angeguckt. Einwahl von außen hatten wir uns angeguckt. Plattenbegrenzung mit Quota soll jetzt in das Menü rein. Ich habe also jetzt Quota-Tools gefunden, mit denen man ganz prima die gesamte Plattenpalastbegrenzung von vornherein machen kann. Bewährt sich auch bei mir. So, woher? Wie gesagt, Heise Verlag hat noch die 3.1, soll demnächst die 3.3 rauskommen. Die bieten auch die Patches für ADSL auf ihren eigenen Webservern an. Beziehungsweise bei mir per Post ist die 3.3 zu bekommen, die 4er Version sicherlich dann auch. Oder wer einen schnellen Internetzugang hat, guckt auf fdp-marvin-sn-schule.de/linux. Dort liegt das jeweilig aktuelle Image. Dort ist also jetzt die V3.3 Pre-4 drauf, wo man sagen kann, also dort sind eigentlich die wesentlichen Dinge gepatcht bzw. in Ordnung gebracht. Bitte? Ja, gibt es auch. Das ist auch im sächsischen Bildungsserver. Also wenn ich dort reingucke, hier unter www.snschule.de gibt es /Linux, weil viele Leute finden es sonst nicht. Ist dort die Linux-Ecke, dort ist auch nochmal, dort kann ich auch den Download entweder per HTTP oder per FTP nochmal anwählen. Das Image haben wir als .zip gepackt. Das Packen bringt nicht viel, das sind bloß 1 oder 2%, aber ZIP hat einen Vorteil, wir haben eine Prüfsumme dabei. Wenn also dann der Download abbricht und ich will es auspacken und die Prüfsumme halt nicht hin, geht es dann gleich gar nicht erst. Das ist ein kleiner Vorteil, deswegen haben wir es mit ZIP gemacht. Ja? Voraussichtlich nicht, aus einem relativ einfachen Grund. Ich gehe immer davon aus, das soll ein Server für Schulen sein. Und Laptops, da ist vielleicht mal was zum zeigen, aber ich selber, selbst wenn ich unterwegs bin, ich spiele mir auch den Arctur nicht auf den Laptop drauf, weil der hat keine grafische Oberfläche. Da ist kein X11 drauf, da ist gar nichts, was mich eigentlich daran interessiert. Deswegen, also USB ist da, ja, USB-Geräte kann ich anschließen und ja, Rest sowieso, aber PCM, CAE habe ich rausgelassen. Also ich sehe im Moment auch noch nicht den Zweck. Gut, noch Fragen?
Ja? Jetzt kann ich mir bei dem Menü jetzt mal anzeigen lassen, wie lange der was noch drin auf dem Bein ist. Das kann man ja von Novel machen.
Ich frage das. Ja, da gibt es ganz einfach einen Befehl Uptime. Mit Uptime sehe ich das ja sofort. Den Uptime. Gar kein Problem. Ich gehe mal aus dem Vortrag raus. Ach ja, hops. Ich brauche einen Browser. Netscape. Welcher Browser ist prinzipiell erstmal egal. So, und mit dem Browser kann ich im Prinzip jetzt viele Dinge auch machen. Also entweder gehe ich mit SSH ran, SSH ist also drauf, oder ist Daemon von vornherein aktiviert. Oder eben, wie gesagt, mit Browser. Mit Browser komme ich an das Online-Menü. Und was wir vorhin gesehen haben, ich habe mir als Klapprot dieses erweiterte, also dieses Admin-Menü gegeben. Also im Normalfall sieht die Sache erstmal so aus. Das ist erstmal nur der Start. Sieht ein bisschen spartanisch aus. Wo jeder hinkommt, ist der Punkt, da steht jetzt hier was von Online. So, und mit diesem Punkt kann ich also jetzt A nachgucken, wer hat jetzt in seinem Postfach möglicherweise irgendwelche E-Mails. So, da ist momentan also nur für Root irgendwas da. Ich kann als Schüler hier mein Passwort ändern. Komm her. So, an dieser Stelle passiert auch Folgendes. Es werden Linux-Passwort und Samba-Passwort gleichzeitig geändert. Da ich ja verschlüsselte Samba-Passwörter habe, muss ich das immer parallelisieren. Über die Web-Oberfläche geht das einwandfrei. Nö, das sind alles ganz normale Skripte. Das sind Skripte, CGI-Skripte, die Perl- bzw. Bash-Skripte sind. So, E-Mail-Weiterleitung, es steckt nicht viel dahinter. Hinter dem Punkt steckt, dass im Home-Verzeichnis eine Punkt-Forward angelegt wird. So, dann versuchen wir aber mal mit einem Standard 0815 Windows eine Datei anzulegen, die mit Punkt anfängt. Es geht einfach nicht. Ja? Deswegen haben wir diesen Punkt hier einfach mit reingenommen. E-Mails lesen. Jetzt habe ich allerdings ein ganz kleines Problem. Das kommt bei mir zu Hause, hat es in Deutsch geklappt. Ich glaube, das wird hier wieder bloß in Englisch kommen. Genau, weiß ich nicht. So, hier kann ich mich also jetzt mit Nutzername und Passwort und kann das Ganze mit Webmail und so weiter machen. Jetzt habe ich mir bloß von dem Klapprot vorhin hier das Passwort nicht aufgeschrieben. Das hätte ich jetzt machen können, ansonsten hätte ich mich jetzt anmelden können und kann sofort meine E-Mails lesen. Es wird im Prinzip praktisch über IMAP gemacht. Heute früh war auch drüben im anderen Raum der Vortrag Webmailer. Also ich habe mich jetzt erstmal für IMP entschieden, weil ich das einfach ganz gut finde, mehrsprachig ist und so weiter und so fort. So, das hat außerdem noch die Konsequenz, es gibt viele Leute, die sagen, okay, meinen Windows-Rechner rühre ich nicht an, Internet Explorer geht gerade noch und dann sage ich immer Outlook löschen. Was? Outlook löschen? Das ist Zeug, ist sowas von So, und den kann ich dann ganz einfach sagen, was der Outlook kann, machst du einfach mit deinem Browser, gehst hier über das Ding, vor allem ist es plattformübergreifend, wenn dir hinterher jetzt von Windows weg an Macintosh gehen oder an Linux-Rechner oder sonst was, die können immer noch ihre E-Mails lesen, die haben immer noch dieselben E-Mails da. So verwaltet sich das Ding also relativ selbst. So, wie gesagt, was ich jetzt hier noch machen kann, ist dieser Punkt, der steht mir jetzt nur als Lehrer zur Verfügung. Administration des ganzen Systems. Hier hatte ich gesagt, na gut, darf sich anmelden. Der hatte also vorhin auch so ein Passwort bekommen. So, dort komme ich also jetzt nur noch als Lehrer rein. Das sieht der Schüler nicht. So, und jetzt kann ich jetzt hier meine Internetverbindung aufmachen. Hier kriege ich die Provider-Liste. Wir haben vorhin bloß eine angegeben, die hieß die Online. Wenn ich jetzt noch einen zweiten, dritten, vierten, kann ich jetzt aus der Liste raussuchen, welchen ich haben will. Kann hier von vornherein begrenzen, wie lange soll es passieren. Es wird ein AT-Job erzeugt, der eben dann nach so und so vielen Minuten die Internetverbindung wieder schließt. So, wenn ich das verlängern will, stell vor, ich habe jetzt hier gerade einen Download angefangen und habe festgestellt, okay, das sollte eigentlich bloß 5 Minuten dauern. Dauert jetzt eine Viertelstunde, aber zwischenrein soll meine Internetverbindung zugehen, kann ich einfach wieder hier drauf gehen. Müsste sagen, ich will nochmal aufbauen, gebe eine neue Zeit an, dann wird einfach das, was besteht, bloß verlängert, der alte OJ-Job raus und ein neuer dafür rein. Oder eben null eintragen, der wird bloß gelöscht und dann solange bis ich mal wieder zumache. Man kann es natürlich auch auf die geniale Art und Weise machen, wie ich es mache. Bei mir ist ein Cronjob drin, der ich glaube 6.40 Uhr oder 6.30 Uhr oder so das Internet freigibt und dann abends 18.25 Uhr wieder zumacht. Inzwischen rein können die Leute machen, wie sie das eigentlich gerne wollen. Das Ganze ist aktiviert mit Dial on Demand, sowohl bei ISDN als auch bei ADSL. Das heißt also, wenn keine Daten ins Internet fließen oder andersrum, leider auch, dann wird die Leitung aufgelegt. Also ich hatte bei mir jetzt eine Weile den Effekt, dass der selbst bei ADSL nicht aufgelegt hat. Das Rätsel ist Lösung. Ich kriege ja Webzugriffe auf den Apache durch Code-RED, Nimda und Co., die da hier immer wieder abfragen. Da geht eben das Internet nicht zu, auch wenn keiner surft. Muss man halt wissen. So, was haben wir hier noch? Ich habe noch ein erweitertes, also ich kann dann hier Mail-Warteschlange, wenn irgendwelche Dinge sind. Er will gerade eine Mail an News schicken, die kann er nicht zustellen, weil die Domain-Table noch nicht da ist. Okay, muss man mal sehen. Maskberating kann ich also im laufenden Betrieb umstellen. Muss ich also bloß mein Passwort wieder angeben. Hier kann ich als Lehrer jetzt mein Unix und mein Online-Passwort ändern. Es gibt außerdem noch ein zweites Admin-Interface, wo ich dann auch Schüler, wohlgemerkt nur von Schülern, das Passwort ändern kann. Ich kann den Internetzugang auf bestimmte Netzbereiche beschränken. Ich kann also sagen, der Raum 1 geht ins Internet, der Raum 2 oder Raum 3 bleibt draußen oder so. Das mache ich jetzt online. Ich brauche jetzt also bloß angeben, welchen Netzbereich will ich ändern. Gebe mein Passwort mit dazu an und ja, das muss dann hier muss man ein Passwort ändern und dann kann ich das auch machen. Können wir uns also auch gerne, ich habe unten einen Stand, wo man uns das Ganze auch nochmal angucken kann, wo ich dann also mal auf die Sachen, die jetzt möglicherweise hier durch die Installation noch nicht gehen, noch hinweisen kann. Ich kann also hier von vornherein CD-ROM oder Diskette übers Web-Oberfläche ein- und ausklinken. Geht also auch. Gucken wir uns das erweiterte Admin-Interface nochmal an. Da steht dann an dieser Stelle einfach Admin 2. Das gibt es auch nochmal als SSL. Dann sind hier vorne der Zustand der entsprechenden Online-Verbindungen zu sehen. IMON-Fenster heißt, ich habe so eine kleine Kontrolle, wo ich also nachgucken kann. Na komm, hier ist der Endtreiber nicht geladen. Ach nee, den habe ich so aktiviert, aber noch nicht geladen, das stimmt. So, und wie gesagt, hier unten steht also auch die entsprechenden Einrichtungen für ADSL. Und was hier eigentlich auch noch interessant ist, ist dieser Punkt, haben wir vorhin auch mal schon drüber geredet, Proxy-Zugriffe. Hier wird also das Log von dem Squid mehr oder weniger interaktiv ausgewertet. Wird natürlich jetzt nicht viel bringen, weil wir haben ja jetzt mit dem Ding noch nicht rumgesurft. So, dann muss ich bloß diesen Punkt deaktivieren, dass mir alles zeigt. Dann könnte er ein bisschen was zeigen. Ja, das sagt er mir natürlich jetzt nicht, das ist klar. Also es waren ja noch keine Seiten. Also es ist für mich immer noch sehr interessant, wenn man das dann wirklich macht. Es ist so, blaue Seiten sind ganz normal gekommen. Dann gibt es braune Seiten, das sind diejenigen, bei denen die URL irgendwo ungültig war, die gibt es also nicht. Und dann gibt es die roten Seiten, die in dem Ding drin stehen, das sind diejenigen, wo der Sperrfilter zugeschlagen hat. Und da kann man dann nachgucken. Der Nutzer, haben wir jetzt gerade gesehen, wird mit erfasst. Das ist also so, Squid kann standardmäßig mit Ident-Anfragen umgehen. Das habe ich hier aktiviert, brauche ich bei mir zum Beispiel in der Schule, weil ich habe Terminal-Server. Das heißt, alle Anfragen kommen, egal an welchem Rechner derjenige gesessen hat, mit derselben IP-Nummer, nämlich der vom Terminal-Server. Und wenn ich dann auseinandernehmen will, wer war es eigentlich, dann brauche ich Ident. Es gibt auch ein Ident für Windows, sodass ich also sagen kann, sobald jemand sich auf einer Windows-Station angemeldet hat, hat er auch gleichzeitig einen Eintrag in der Liste. Es gibt sogar jemanden, der hat es in der FAQ veröffentlicht, wie ich den Squid so mache, dass der nur noch dann Anfragen rausgibt, wenn auch die Ident-Anfrage beantwortet wurde. Dass ich also dann auch ganz gezielt, sagen wir mal schülerweise, einen Internetzugang freigeben oder sperren kann. Nur wenn die Ident-Anfrage das und das und das liefert. Es geht also zu machen.
Kann ich den Archivserver auch für den
Internet-Anfragen machen? Habe ich jetzt rein akustisch nicht verstanden.
Kann ich den Archivserver auch nur für den Internet?
Ja. Ich kann also, gibt es eine Datei rc-config, dort kann ich hinter jedem Dienst, der angeboten wird, sagen, soll er gestartet werden, yes oder no. Und wenn ich das auf no setze, dann wird es auch beim nächsten Hochfahren nicht mehr gestartet. So, was ich jetzt auch machen kann, wenn ich solche Linux-Rechner habe, ist immer eine schöne Sache, die mir gefällt. Ich glaube, unter, wo ist der Squeakguard? Systemüberwachung, hier ist er. So, ich habe also auf Arctur im Moment den Daemon, also wir haben darüber diskutiert, wahrscheinlich sind wir noch dabei, dass wir sagen, freigeben, ja. Und jetzt kann ich sagen, mit Rechner verbinden und ich möchte haben als Daemon und der Rechner ist Arctur. So. Okay. Da ist er. Schwupps. So, und jetzt habe ich also hier die Möglichkeit, machen wir mal ein neues Blatt auf. Okay. 4 Zeilen, 2 Spalten. So, 3 Sekunden aktualisieren. So, und jetzt kann ich also hier sagen, meinethalben, ich kann CPU-Last reinnehmen. Ich kann Systemlast mit dazu nehmen. Schwupps. Sind die 2 hier, dann kann ich sehen, was hat er an Speicherauslastung. Speicher ist hier unten. Physikalischer Speicher, Anwendungsspeicher, was also benutzt wird. Machen wir mal diesen. Den kann ich meinetwegen hier reinnehmen, Signalplotter. Oder, ich hatte vorhin gesagt, ich habe auch die Möglichkeit, diese Hardware-Sensoren abzufragen. Ich kann also mir angucken, 12 Volt. Was haben wir denn drauf? Na, zeig mal. 12,39, also ein bisschen hoch. Oder 5 Volt. Oder Lüfter, ich glaube, bei dem ist der Lüfter 3 angeschlossen. Ich glaube, der Lüfter 3 war das hier. So, die Temperaturen kann ich mal anzeigen lassen. Ja, der dreht gerade also mit 5000 Umdrehungen vor sich hin. Was ist das für eine Temperatur? Weiß ich jetzt nicht. Und so weiter. Also, ich kann jetzt allen möglichen Zeugs, was hier ist, abrufen. Also, der sagt gerade, er hat im Inneren irgendwas mit 37, 38 Grad oder sowas. So. Also ich habe auch die Möglichkeit, meinen Rechner komplett überwachen zu lassen. Ist für mich eigentlich ganz günstig, gerade meine Terminal-Server. Also wenn ich mal in den Serverraum gehe, muss irgendwas ausgefallen sein. Auf die Art und Weise sehe ich da auch, wie es den Leuten geht. Bitte? Nee, leider nicht. Ganz im Gegenteil, die haben jetzt neue dort Thermostatventile reingebaut und die Kollegin hat die natürlich als allererstes auf Anschlag gedreht. Jetzt habe ich das Ding auf 2 zurückgedreht und habe dann die Schrauben, die sonst eigentlich fürs Klassenzimmer verwendet werden, dort rein gedreht, damit die dort nicht mehr dran rumspielt. Ja? Ja, dann kann es eventuell sein, dass du mal so eine Kennung anlegen wolltest, der sich das vorgemerkt hat. Also alles das, was du schon... Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nie. Also das ist jetzt wieder so ein Spezialfall, da müssen wir wahrscheinlich dann mal individuell miteinander drüber reden. Kann ich. Kann ich aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte gesagt, es gibt dieses RCS, dieses Revisionskontrollsystem. Die Dateien liegen in ETC-Systemverwaltung. Die sind nicht sehr groß. Also über den Daumen gerechnet, kriege ich das eigentlich immer auf eine Diskette drauf. Und wenn ich das ganze Zeug in dem RCS auf der Diskette in den neuen Rechner reinspiele, kann ich das ja zurecht machen. Er merkt sich dort drin alle Nutzerkennungen, alle Nutzernummern, die Identnummern, die im Hintergrund laufen, sind dann also auch dieselben. Das ist wichtig. Und dann muss ich eigentlich nur noch die Shadow-Datei übernehmen, weil dort stehen die verschlüsselten Passwörter drin. Und dann hat der Nutzer eigentlich alles das, was er braucht. So, und ich habe also Leute, auch, die dann gesagt haben, die alte Home-Platte habe ich als 2. Platte drin gelassen. Okay, können wir ja machen. Gut.
Ja, dann mal. Vielen Dank. Wir müssen das jetzt leider abbrechen. Wir wollen erstmal Mittagspause machen. Vielleicht können Sie das im privaten Rahmen noch ein bisschen weiterführen. Vielen Dank.